Ich meine, es werden im Jahr 4,2 Milliarden Tonnen Zement hergestellt. Wir produzieren etwa in der Größenordnung 400.000 bis 500.000 Tonnen dann in Brevik mit dieser Technologie. Und am Ende ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist ein ganz wichtiger, weil es erstmal zeigt, dass es groß skalierbar, großindustriell möglich ist, den Baustoff, der so weit verbreitet ist, zweitweit verbrauchtes Material auf der Erde nach Wasser, dass wir das vollständig dekarbonisieren können. Das ist die Zielsetzung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Zukunft des Industriestandortes Deutschland. Mein Name ist Kevin Knitterscheid und ich vertrete heute Sebastian Mattes, der beim Weltwirtschaftsforum in Davos ist. Inzwischen hat es sich herumgesprochen. Der Gebäudesektor, der ist im Vergleich mit anderen Sektoren der viertgrößte Emittent von CO2 und kommt damit gleich hinter der Energieerzeugung, der Industrie und dem Verkehr. Weltweit ganz vorne bei der Erzeugung von Baustoffen ist die Firma Heidelberg Materials und vielleicht erinnert sich so mancher daran, dass die Firma bis vor anderthalb Jahren noch Heidelberg Zement hieß. Und der Grund für die Namensänderung? Heidelberg Materials will auf ein neues Portfolio setzen, Fokus da auf klimaneutrale Materialien. Und dahinter steckt ein ehrgeiziges Projekt, das vom norwegischen Brevik aus den weltweit ersten Carbon Captured, also CO2-freien und damit Net Zero Zement vertreiben will. Was der Stand der Dinge mit diesem CO2-freien Zement ist, der sich Evo Zero nennt, was es für energieintensive Unternehmen wie Heidelberg Materials bedeutet, dass es nun keinen Klimatransformationsfonds mehr gibt und was ein europäischer Mechanismus bedeutet, der sich CBAM nennt und der regulieren soll, dass zum Beispiel Zement von außerhalb von Europa nicht einfach billiger nach Europa geliefert werden kann. All das bespreche ich jetzt mit Dominik von Achten, dem CEO von Heidelberg Materials.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Und damit zu meinem Gespräch mit Dominik von Achten, CEO von Heidelberg Materials. Hallo, Herr von Achten.
Hallo, grüße Sie.
Ja, wenn ich so in die vergangenen Tage schaue, dann muss ich feststellen, dass die globalen CO2-Emissionen auch im Jahr 2023 erneut steigen werden auf einen Rekordwert, der sogar über dem Wert von 2019 vor der Corona-Pandemie liegt. Da würde mich als erstes mal interessieren, wie sieht denn Ihre CO2-Bilanz für Heidelberg Materials in diesem Jahr aus?
Ja, also wir haben bei dem Thema CO2-Bilanz ja ein großes Thema vor uns und sind mittendrin, diese deutlich zu reduzieren. Heidelberg Materials, aber die Industrie insgesamt, ist einer der großen CO2-Emittenten. Und wir arbeiten seit Jahren jetzt intensiv daran, diese Reduktion voranzutreiben. Und wir werden auch in diesem Jahr wieder runterkommen in unserer CO2-Emission. Und wir haben industrieweit das global aggressivste Ziel. 400 Kilogramm ist die magische Zahl bei uns pro Tonne cementitious Material. Und da sind wir auf dem besten Wege, dahin zu kommen. Wir haben einen ambitionierten Plan bis 2030 und liegen momentan voll im Plan.
Das heißt, Sie möchten bis 2030 schon um wie viel Prozent reduziert haben?
Also es gibt ja die Messung bis 1990 zurück, die würde ich sagen, das ist Industriehistorie. Wir setzen auf 2020 auf und zwischen 2020 und 2030 wollen wir knapp 30% reduzieren.
Das ist eine ganze Menge, vor allen Dingen für einen Bereich, wo die technologischen Möglichkeiten dazu noch relativ gering sind. Wie haben Sie sich denn vorgenommen, dieses Ziel zu erreichen?
Ja, also es gibt bei uns in der Industrie und für Heidelberg Materials im Grunde zwei große Wege. Einmal den sogenannten traditionellen Weg, wo wir, sag mal, mit dem Einsatz alternativer Brennstoffe, also dem Ablösen fossiler Energien, einen großen Hebel haben. Und zum anderen, wo wir den Anteil des Klinkers, das ist das Vormaterial des Zements, der so CO2-intensiv ist in der Herstellung, kommen wir sicherlich gleich nochmal dazu, diesen Anteil reduzieren. Und die beiden Hebel sind der traditionelle Weg. Und dann gibt es eben eben den nicht so traditionellen Weg und der ist noch nicht so richtig begangen und wird von uns als erster weltweit begangen. Das ist die sogenannte CO2-Abscheidung, wo sie den in dem Produktionsprozess entstehenden CO2 abfangen und einlagern.
Das klingt mir nach einem Weg, der mir auch aus anderen industriellen Bereichen ganz gut bekannt ist. Auch in der Stahlindustrie ist das was, was man sich mal überlegt hat. Ist dann tatsächlich in Deutschland aber auch wegen des politischen Gegenwinds dazu übergegangen, die eher traditionellen Wege der CO2-Einsparung zu gehen. Also in dem Fall dann den Umstieg von Kohle auf Wasserstoff. Inwieweit sehen Sie da Perspektiven für diese Technologie, also CCS, CCU in Deutschland, wenn es doch eigentlich gesetzlich aktuell gar nicht möglich ist?
Ja, vielleicht mal ein ganz kurzer Blick auf das, was Sie angesprochen haben, Thema Stahl versus Zement. Ein großer Unterschied ist, wir werden nicht vollständig dekarbonisieren können, nur durch den Umstieg weg von fossilen Energien. Wir haben 2/3 unserer gesamten Emissionen sind letztendlich abhängig vom Rohstoff, den wir einsetzen. Verbrannter Kalkstein entsteht CO2, das ist prozessbedingt nicht zu vermeiden. Und deshalb ist der Weg für uns der CO2-Abscheidung der einzige auf Net Zero oder Netto Null. Und deswegen gehen wir den eben auch mit aller Energie. Und in Deutschland ist richtig, im Moment ist das Thema CO2-Abscheidung noch nicht gesetzlich verankert. Die Diskussionen in Berlin und Brüssel sind auf gutem Wege und wir bleiben optimistisch, dass das gelingt. Aber im Moment ist selbst ja der CO2-Export, also selbst wenn wir es in Deutschland einfangen würden, aber versuchen würden, nach Norwegen zu exportieren, geht im Grunde aufgrund des Londoner Protokolls im Moment politisch noch nicht. Das heißt, die sogenannte CO2-Strategie oder Carbon-Management-Strategie, wie es in Berlin genannt wird, die steht noch aus und wir hoffen sehr, dass sie, sag mal, noch in diesem Jahr dann auch wirklich umgesetzt wird.
Ja, die ist ja schon tatsächlich auch angekündigt und das Bundeswirtschafts- und Klimaministerium hat ja tatsächlich auch schon gesagt, dass es eine Carbon-Management-Strategie geben wird. Hoffen Sie oder rechnen Sie damit, dass das in einer Form kommt, in der sich diese Technologie auch industriell nutzbar machen lässt? Weil das zu erlauben ist natürlich das eine, entsprechende Lagerstätten zu finden, dann in Deutschland nochmal ein ganz anderes Problem. Und der Widerstand aus der Bevölkerung, der kann natürlich auch noch kommen.
Ja, also ich glaube, es kommt. Und jetzt gibt es dann unterschiedliche Abstufungen. Einmal kommt die Erlaubnis, CO2 zu exportieren. Kommt definitiv, bin ich ziemlich sicher. Kommt die Möglichkeit, unter deutschen Gewässern, ähnlich wie das in Norwegen gemacht wird, das zu ermöglichen, persönlich glaube ich auch. Mhm. Was schwierig wird, politisch ist der letzte Weg, wird es auch unter deutschen Landmassen erlaubt. So nach dem Motto, bitte nicht in meinem Vorgarten. Ich vermute, das wird dann nachher auch der politische Kompromiss sein, diesen letzten Weg nicht zu gehen, aber die anderen beiden Wege sehr wohl zu beschreiten.
Eine mögliche Grenze wird ja nicht nur durch den Regulator festgegeben, sondern auch durch die Frage der Wirtschaftlichkeit. Und wenn ich mal darauf schaue, wie so der Energieverbrauch bei CCS, CCU ist, dann muss ich sagen, der wird natürlich deutlich, deutlich steigen in vielen Anwendungen, wenn man jetzt anfängt, dort CO2 abzuscheiden und zu speichern oder weiterzuverwenden. Inwieweit ist das denn in Deutschland überhaupt wirtschaftlich darstellbar bei den Energiepreisen, die wir aktuell haben und die wir wahrscheinlich auch noch eine ganze Zeit lang so haben werden?
Ja, es ist nur dann, haben Sie recht, das ist nur dann wirtschaftlich darstellbar, wenn es auch wirklich mit erneuerbaren Energien geht. Also wir wollen nicht das eine Problem lösen, aber das andere perpetuieren. Also mit anderen Worten, wir wollen nicht wieder fossile Energieträger einsetzen müssen. Insofern ist wichtig, dass wir letztendlich zu einer Lösung mit ausschließlich erneuerbaren Energien kommen. Und das ist unsere Strategie bei Heidelberg Materials, das auch zu erreichen. Und nur dann macht es auch nachhaltig Sinn.
Ein ganz großes Hindernis, das wir hier in Deutschland haben, ist natürlich einerseits die große Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, die wir selber nicht im Land haben. Beispiel Russland, das haben wir gesehen. Ein anderes Problem ist aber natürlich auch, dass wir auch Energietechnologien wie beispielsweise die Atomkraft nicht einsetzen wollen, weil wir sagen, das ist zu gefährlich, die Endlagerfrage ist nicht geklärt. Wenn Sie so auf Deutschland schauen, wo kommt unser Strom in Zukunft her?
Ja, ich hoffe schon, dass er hauptsächlich aus nachhaltigen Quellen kommt. Also die erneuerbaren Wind, Strom, Geothermie und Wind, Solar, Geothermie spielen sicherlich die entscheidende Rolle. Aber es wird eine Grundlastabsicherungsfrage geben. Und wenn wir nicht mehr fossil wollen, wenn wir nicht mehr Atom wollen, dann wird es eben sag mal, schwierig. Dann ist irgendwann vielleicht der Wasserstoff eine Möglichkeit, die da helfen kann. Aber am Ende des Tages, aus meiner Sicht, um die Brücke zu bauen, brauchen wir wahrscheinlich Gas. So ist es ja im Moment, sag mal, angedacht. Und das müssen wir dann aber jetzt auch umsetzen und Planungssicherheit schaffen, damit wir diese Grundlastfrage, die letztendlich auch den Strompreis treibt, geklärt bekommen und damit auch Investitionssicherheit für die Industrie in Deutschland bekommen.
Nun haben Sie ja Fertigung nicht nur in Europa, in Deutschland, sondern auch in Nordamerika, in den USA. Und da hat sich ja im vergangenen Jahr durch den Inflation Reduction Act, man will sagen, fast ein Feuerwerk an Nachhaltigkeitsbegeisterung entfacht. Investitionen sind ins Land geholt worden. Die Industrie freut sich auf goldene Zeiten in dem Land. Wenn Sie da so ein bisschen die Situation in den USA mit der in Europa und speziell in Deutschland vergleichen, drohen wir da abgehängt zu werden, früher als Vorbild beim Thema Nachhaltigkeit und jetzt Platz 2 oder 3 vielleicht sogar?
Also wie das immer so ist, wenn die Amerikaner mal einmal ein Thema für sich erfunden haben, dann geben sie Vollgas. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Mentalitätsunterschied zwischen den Amerikanern und uns in Europa und im Schwerpunkt auch den Deutschen. Insofern ist es schon so, dass die Amerikaner spät auf das Nachhaltigkeitsthema aufgesprungen sind und jetzt eben wirklich mit voller Energie, sag mal, nicht nur von den finanziellen Ressourcen, aber auch von der Geschwindigkeit der Umsetzung, Planungsgenehmigungsverfahren, letztendlich auch Akzeptanz in der Bevölkerung für die einzelnen Technologien, da Vorreiter werden wollen. Und die Amerikaner sind ambitioniert und haben dafür, glaube ich, auch das richtige Mindset, wie man so schön sagt, das hinzubekommen. Insofern ist es globaler Wettbewerb, den wir uns in Deutschland und Europa auch stellen müssen.
Sind wir diesem Wettbewerb denn gewachsen, wenn wir schauen, was für Investitions- und Fördersummen da auch in den USA mobilisiert werden, verglichen, wie es in Deutschland ist? Ich erinnere, wir haben die Haushaltsdebatte, wo viele Klimainvestitionen oder Klimaförderungen auch durch in Frage gestellt wurden, einfach weil dieses Geld fehlt, nachdem der Nachtragshaushalt für verfassungswidrig erklärt wurde. Rechnen Sie damit, dass es einen Rücksetzer geben wird in den Bemühungen in Deutschland, was den Klimaschutz angeht, dadurch, dass wir keinen Klimatransformationsfonds mehr haben?
Also noch haben wir ihn ja angedacht. Also ich hoffe, dass er schon in irgendeiner Form wieder kommt, dahingehend, dass die Mittel bereitgestellt werden für diese Transformation. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass das irgendwo passieren muss. Ich gehe davon aus, dass die Berliner Politik kreativ genug ist, das auch hinzubekommen. Insofern bin ich da optimistisch. Aber apropos Optimismus, ich glaube, es geht ja nicht nur um die Frage der finanziellen Mittel. Aus meiner Sicht geht es eben auch um die Frage, sag mal, wie schaffen wir Rahmenbedingungen, dann auch zügig die Dinge umzusetzen, sie groß zu skalieren und sie dann auch gesellschaftlich zu akzeptieren. Das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der Dreiklang, der funktionieren muss. Es ist also nicht nur, sag mal, die absolute Höhe der Finanzmittel, wo wir mit den Amerikanern nicht mithalten können. Aber wir können an anderen Stellen die Dinge kompensieren und darauf kommt es dann an.
Was sind so Bereiche, wo Sie sagen würden, da legen wir uns selber Steine in den Weg, da müssen wir unbedingt nachbessern? Haben Sie da konkrete Beispiele?
Ja, also ich glaube, es ist zum einen so, dass wenn wir neue Ideen haben, dann ist jede neue Idee nur so gut, wie wir sie am Ende des Tages auch groß skalieren können und umgesetzt bekommen. Und wenn wir dann diesen Schritt gehen wollen, dann ist es eben die Frage, schaffen wir für manche Dinge, die wir groß skalieren wollen, eben auch Schnellstraßen, um zum Ziel zu kommen. Wird immer das, sag mal, LNG-Terminal in Norddeutschland genannt, als ein prägnantes Beispiel.
Fürs neue Deutschland-Tempo.
Ja, genau, fürs neue Deutschland-Tempo, aber das ist ein bisschen versandet in den letzten Monaten, das neue Deutschland-Tempo. Und das Letzte ist dann, sind wir gesellschaftlich auch bereit zu sagen, das wollen wir jetzt auch, weil ist alles, das ist ja, wenn ich heute ein Medikament einkaufe, steht ein riesen Beipackzettel von Nebenwirkungen. Jede Maßnahme, die wir ergreifen, im Übrigen auch jede ökologische Maßnahme, hat irgendwelche Nebenwirkungen. Und wir müssen nur irgendwann dann auch als Gesellschaft entscheiden, mit dieser Nebenwirkung leben wir jetzt, weil was wir als Positivum dafür dagegen bekommen, ist deutlich größer als die Nebenwirkung, die wir in Kauf nehmen müssen.
Also zugunsten der Geschwindigkeit ein bisschen Technologieoffenheit aufgeben, habe ich das so richtig verstanden?
Ja, Technologieoffenheit, die sollten wir, glaube ich, immer behalten. Ja, das ist zum Beispiel bei uns beim Thema auch CO2-Abschaltung. Wir setzen nicht auf eine einzige Abschaltetechnologie, sondern wir wollen technologieoffen bleiben. Aber es geht um die Umsetzung können sehr unterschiedliche Technologien nutzen, aber wir müssen dann in der Umsetzungsgeschwindigkeit eben deutlich besser werden.
Ein Thema, das in dem Zusammenhang auch immer genannt wird, ist natürlich Wasserstoff. Da lasten große Hoffnungen drauf, gerade was die Dekarbonisierung angeht, in dem Bereich, den Sie gerade auch als traditionelle Wege der CO2-Vermeidung bezeichnet haben. Inwieweit sind wir da auch auf dem richtigen Weg? Oder ist das auch so ein Beispiel dafür, wie Anwendungen, die noch nicht groß technisch skaliert wurden, als Hoffnungsträger gelten, die sie vielleicht dann am Ende auch gar nicht sind?
Ja, also zu dem Thema sage ich ganz offen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich bin kein Wasserstoffexperte. Wir sind auch als Unternehmen mit dem Thema Wasserstoff nicht ganz so konfrontiert, wie das andere sind. Insofern bitte ich da um Verständnis, dass ich da keine wirklich abschließende Einschätzung zu abgeben kann. Ich glaube, es ist ein Mix, der offenbar mit dazugehört, am Ende die Lösung realisieren zu können. Aber ehrlicherweise halte ich mich zurück mit der Einschätzung, welche Rolle Wasserstoff genau spielen kann.
Wenn Sie insgesamt so auf den Standort Deutschland schauen, der ja sehr kritisch betrachtet wird, dann muss man ja sagen, gerade in der Industrie gibt es große Ängste. Die Industrialisierung ist, glaube ich, ein Begriff, der extrem häufig gefallen ist. Ist das was, wo Sie sich auch vorsorgen oder was Sie auch als Gefahr sehen tatsächlich für Deutschland? Oder wird da auch vieles ein bisschen übertrieben, gerade auch unter dem Eindruck der Krisen, die wir ja gerade erleben?
Ja, ich glaube, es ist ein Zweiklang. Wir müssen der Realität ins Auge schauen und die Zahlen, mit denen wir alle konfrontiert werden, die sind nicht nur positiv. Das muss man nüchternerweise sagen. Wir haben jetzt in relativ schneller Abfolge das Thema Corona auf der einen Seite gehabt, was eine globale Thematik war, aber haben dann eben die Energiekrise gehabt, die ja Schlag auf Schlag hinterherkam, die letztendlich durch den Krieg in der Ukraine hochgeschwemmt worden ist. Und am Ende des Tages, diese beiden hintereinander waren natürlich zwei Nackenschläge, relativ zügig hintereinander. Von denen müssen wir uns jetzt ein bisschen erholen. Das ist einfach so. Aber letztendlich ist wichtig, dass wir, die Probleme zwar annehmen, aber sie am Ende des Tages lösen wollen und nicht nur darüber nachdenken, was wir noch zusätzliche Probleme haben. Also ich bin vom Typ her ein Optimist und ich würde hoffen und kämpfe, nicht nur bei uns im Unternehmen bei Heidelberg Materials dafür, dass wir die Probleme eher als Chance verstehen, es morgen besser machen zu können.
Da will ich Ihren Optimismus auch gleich mal auf die Probe stellen. Und zwar ist ja eine der Meldungen, die uns vom Weltklimagipfel erreicht hat, dass es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich sein wird, dass wir noch das 1,5-Grad-Ziel einhalten werden. Rechnen Sie damit, dass uns das gelingt?
Die Frage ist, die Antwort auf Ihre Frage ist so komplex, weil ich nicht den weltweiten Zusammenhang einschätzen kann. Mein Verantwortungsbereich liegt darin, dass wir das bei Heidelberg Materials hinbekommen. Und deswegen haben wir mit SBTi gemeinsam diesen 1,5-Grad-Pfad validiert. Im Hinblick auf unsere Zielsetzung passt das eine zu dem anderen. Unser Beitrag, und wir sind einer der großen CO2-Emittenten, den wollen wir leisten. Und da sind wir mit voller Energie dran, das auch hinzubekommen. Und ich kann nur vor meiner eigenen Haustür kehren an der Stelle. Aber ich will jedenfalls sicherstellen, dass bei uns im Unternehmen wir alles dafür tun, dass wir auf dem 1,5-Grad-Ziel bleiben. Und dann kann ich nur hoffen, dass möglichst viele das auch so machen. Und dann ist die Antwort auf Ihre Frage optimistischer, als vielleicht Ihre Fragestellung suggeriert hat.
Dann will ich es nochmal mit einem zweiten Versuch starten und die Frage ein bisschen umdrehen und auf Ihr Unternehmen münzen. Und zwar ist natürlich die große Gefahr, die hinter diesem bleibenden CO2-Emissionssenkungen steht, dass irgendwann die Regulatorik noch ein bisschen strenger wird. Also dass das Tempo noch stärker angezogen werden muss, dass noch mehr in noch kürzerer Zeit eingespart werden muss, was ja dann am Ende auch Ihr Unternehmen betrifft. Stellen Sie sich schon darauf ein, dass es dazu kommen wird, dass internationale Verträge geschlossen werden, die einfach dieses fortschreitenden Klimawandels entgegenlaufen sollen, also das und dementsprechend den Druck auf die Wirtschaftswelt erhöhen?
Also ehrlicherweise, die Befürchtung sehe ich jetzt im Moment nicht. Ich persönlich glaube eher, dass jetzt mal die Zielsetzungszeiten vorbei sind. Jetzt geht es darum, die Ziele zu erreichen. Und wir sollten jetzt nicht schon wieder darüber diskutieren, ob wir das Ziel nochmal anschärfen können, sondern wir sollten jetzt mal das vereinbarte Ziel, was ja sehr ambitioniert ist, sonst gäbe es ja die Diskussion, nicht erreichen wir es überhaupt, jetzt erstmal mit aller Energie versuchen zu erreichen. Man muss ja auch der Realität ins Auge schauen, dass manche Regierungen in Europa schon, einen kleinen Purzelbaum rückwärts machen oder mit der angezogenen Bremse unterwegs sind. Insofern sollten wir erstmal sicherstellen, dass wir die ursprünglich vereinbarten vereinbarten Ziele auch wirklich erreichen. Das ist jedenfalls unser Beitrag, den wir als Heidelberg Materials leisten wollen.
Und der läuft auch in Form von grünem Zement, also bezeichnen Sie es, glaube ich, Ihr Produkt, das klimaneutral hergestellt wurde, das ja schon bald auch tatsächlich auf den Markt kommen soll. In Norwegen hergestellt, habe ich gelesen. Wie viel wird er denn kosten im Vergleich zu normalem Zement?
Also zum einen, wir nennen ihn nicht grünen Zement, sondern dafür gibt es einen Markennamen Evo Zero. Mhm. Das ist der erste, sag mal, CO2 abgeschiedene Netto-Null-Zement, den es weltweit geben wird, der in der Tat aus Norwegen kommt. Was er kostet, wird der Markt entscheiden, weil es ist ein völlig neues Produkt. Das gibt es vorher nicht, gibt es weltweit nirgends. Insofern sind wir im Moment dabei, die Auftragsbücher zu füllen sozusagen. Und dann wird der Markt entscheiden, wo der Preis für das neue Produkt liegt. Kann ich Ihnen heute noch nicht sagen.
Aber ich könnte den jetzt schon bestellen bei Ihnen.
Sie können ihn bestellen, aber ich kann Ihnen nicht ganz genau garantieren, welches Volumen Sie bekommen, ob Sie eins bekommen und zu welchem Preis Sie es bekommen und wann Sie es bekommen. Also sind noch ein paar Dinge offen. Aber so ist das halt bei Innovationen. Sag mal, da wird der Wettbewerb am Ende dann entscheiden, wie es ausgeht.
Klingt ja fast wie bei Tesla mit dem Cybertruck.
Ja, also ich will mich damit mit den Amerikanern nicht vergleichen. Wir kehren auch da vor unserer eigenen Haustür.
Aber merken Sie, dass die entsprechende Nachfrage da ist? Ich weiß, bei anderen industriellen Grundstoffen ist es so, die sind auch deutlich verfügbar. Man kann die schon kaufen, aber je nachdem, in welche Kundengruppe man schaut, ist die Nachfrage dann doch eher verhalten.
Also wir sollten realistisch bleiben. Das wird nicht den Massenmarkt. Ich meine, es werden im Jahr 4,2 Milliarden Tonnen Zement hergestellt. Mhm. Wir produzieren, sag mal, etwa in der Größenordnung 400.000 bis 500.000 Tonnen dann in Brevik, sag mal, mit dieser Technologie. Und am Ende ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es ist ein ganz wichtiger, weil es erstmal zeigt, dass es groß skalierbar, großindustriell möglich ist, den Baustoff, der so weit verbreitet ist, zweitweitverbreitetster Baustoff nach Wasser, weit verbrauchtes Material auf der Erde nach Wasser, dass wir das vollständig dekarbonisieren können. Das ist die Zielsetzung. Und es gibt ausreichend, wahrscheinlich sogar sehr viel mehr Nachfrage nach dem bisschen, was wir produzieren. Mhm. Und insofern wird dann der Markt auch über den Preis entscheiden. Aber am Ende des Tages zeigt das eben, dass es geht. Und dann geht es nur noch um die Frage, mit welcher Geschwindigkeit und mit welchem Aufwand schaffen wir es dann für die gesamte Industrie, die Dekarbonisierung umzusetzen.
Ein anderer Weg, Wertschöpfungsketten zu dekarbonisieren, ist ja auch die Kreislaufwirtschaft. Also die Idee, industrielle Grundstoffe oder auch andere Produkte im Kreislauf zu führen und quasi ohne Abfall immer wieder neue Produkte erzeugen zu können, neue Materialien erzeugen zu können. Inwieweit ist das in der Baubranche denkbar?
Also das ist ja das, was ich versuche immer extern wie intern zu erklären. Das Schöne an diesem Baustoff ist, wenn man ihn denn mal CO2-frei bekommen hat, dann ist er einer der nachhaltigsten Baustoffe überhaupt. Er ist zu 100% recycelbar. Mhm. Das heißt, wir sind im Moment in einem Projekt in Polen, auch im großindustriellen Maßstab, dran zu beweisen, dass sie den Beton, wo er mal verbaut war, zurückgebaut wird und letztendlich wieder in seine Einzelteile zerlegen können, dass sie alle Teile, die sie dort greifen können, wieder in einen industriellen Prozess in der gleichen Verwendung oder einer besseren Verwendung einsetzen können, als sie vorher eingesetzt wurden. Und damit schließt sich dann der Kreislauf. Und das Produkt gibt das absolut her. Und da müssen wir es jetzt auch hier nur machen und müssen es dann groß skalieren. Aber das ist das Schöne an dem Baustoff. Er ist letztendlich voll im Kreislauf einsetzbar. Und deswegen haben wir als Heidelberg Materials ja auch sehr intensiv jetzt uns dem Thema Recycling des Betons angenommen. Das ist ein bisschen Pionierarbeit wieder, aber wir kriegen das hin.
Ja, die Frage, die ich mir dabei natürlich immer stelle, wie ist es quasi mit der Verfügbarkeit von Sekundärmaterialien? Ne? Also gerade der Beton, der in Gebäuden verbaut ist, der bleibt da ja auch ein paar Jahrzehnte erstmal, bevor man ihn wieder rausholen kann. Und wenn man ihn dann rausholt, dann weiß man natürlich nicht unbedingt, wie die Zusammensetzung ist. Wie lösen Sie das Problem?
Ja, das ist in der Tat so. Sie werden das Problem nur lokal lösen können, weil es natürlich keinen Sinn macht. Das ist ja auch das Schöne daran. Es entsteht in dem Baustoff eigentlich wenig CO2-Abdruck durch Transport, weil sie sowohl in der ursprünglichen Produktion sehr lokale Rohstoffe einsetzen, die sie dann lokal produzieren und lokal vertreiben, weil typischerweise der Wert des Produkts leider zu gering ist, um höhere Transportdistanzen zu verkraften. Das Gleiche gilt natürlich auch im Umkehrschluss. Also wenn Sie ein Gebäude hoffentlich nicht nach 10 Jahren, sondern eher nach 100 Jahren wieder zurückbauen, dann macht es nur Sinn, das auch lokal wieder aufzubereiten und lokal wieder einzusetzen. Aber genau das sind diese lokalen Kreisläufe, die wir aufsetzen. Und das ersetzt dann eben die natürlichen Ressourcen, die wir in der Vergangenheit als Alternative hätten einsetzen müssen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Nun ist es ja gerade so, in der Baubranche sehen wir aktuell große Schwierigkeiten, auch durch die Zinswende. Auch dort, Thema Nachhaltigkeit, kann natürlich sein, dass das dadurch wieder ins Hintertreffen gerät. Inwieweit blicken Sie da mit Sorge auf die Branche, die ja zu Ihren Hauptkunden gehören dürfte?
Ja, es ist richtig, dass im Moment gerade in Deutschland, aber auch in Europa, gerade im Einfamilienhaus, Mehrfamilienhausbau vielleicht noch ein bisschen weniger, teilweise in Bürogebäuden, die Nachfrage stark zurückgegangen ist, gar keine Frage. Aber wo der Rückgang stattgefunden hat, dann wird es auch wieder einen Aufschwung geben. Mhm. Das ist so, denn die Grundnachfrage gerade im Wohnungsbau ist enorm. Da ist ein großer Stau an Gebäuden, die nötig sind. Wir brauchen nicht von den Wohnungen in Berlin zu reden, die magischen 400.000. Da gibt es auch viele andere, sagen wir mal, Einfamilienhaus-, Zweifamilienhaus-Themen. Insofern, die Grundnachfrage ist intakt. Insofern bin ich da absolut optimistisch, dass wir jetzt hier im Moment durch eine kleine Delle gehen. Das ist ohne Frage. Ich würde das Thema Nachhaltigkeit deswegen aber auf keinen Fall aufgeben. Wir definitiv als Heidelberg Materials tun das nicht. An der einen oder anderen Stelle wird es da vielleicht Phasenverschiebungen geben, aber es gibt sehr, sehr viele Spieler im Markt, die mittlerweile erkannt haben, dass das Nachhaltigkeitsthema auch ein Hebel ist, die Nachfrage zu beleben. Und insofern bin ich total optimistisch, dass das vielleicht sogar ein positiver Initialzündung sein kann, schneller wieder ins Laufen zu kommen als ohne das Thema.
Rechnen Sie denn damit, dass das Niveau der Preise bei den Baumaterialien erstmal so hoch bleibt, wie wir es aktuell haben durch die Inflation, oder ist da auch vielleicht nochmal ein bisschen Entspannung in Zukunft in Sicht?
Ja, ich glaube, jedes Baumaterial hat eine andere Dynamik. Bei uns ist es ja nun so, dass sich auch die Kostenstruktur deutlich verändert hat. Sie wissen, dass das CO2-ETS-Regime dazu geführt hat, CO2-Preis zwischen 70 und 90 Euro, dass die Einsatzkosten für das Produkt sich dramatisch verändert haben, weil die freien Zertifikate, die früher zugeteilt wurden, ja abgeschmelzen jetzt bis 2034 auf null sozusagen. Und das führt natürlich zu einer völlig anderen Kostenstruktur des Produktes. Das ist aber nicht für alle Baumaterialien das Gleiche. Insofern ist die Antwort darauf nicht, sag mal, eine, sondern das wird wahrscheinlich Material für Material unterschiedlich sein.
In dem Zusammenhang, ganz interessant, ist ja auch der CBAM gewesen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das für Ihre Branche ebenso interessant war, weil eigentlich ist Zement ja tatsächlich kein Gut. Sie haben es gerade erwähnt, dass man über große Distanzen transportiert. Haben Sie da überhaupt Konkurrenz durch Weltmarkt so in der Form, wie man das in anderen Grundstoffen hat?
Absolut. Also das Thema CBAM ist für uns sehr relevant. Carbon Border Adjustment Mechanism, was die EU eingeführt hat und jetzt ja in die Pilotierungsphase geht, also 24 bis 26, glaube ich. Und es soll ja letztendlich dazu führen, dass am Ende des Tages die Europäer die Chance haben, ihre Transformation hinzubekommen zu einer dekarbonisierten Industrie, in unserem Fall Zementindustrie. Und es ist deshalb für uns relevant. Richtig ist, dass wir keine Tausende von Kilometern transportieren, das Produkt. Aber wir haben natürlich an den Ostgrenzen der EU zum Beispiel, also ganz in Osteuropa bis hin unten zur Türkei zum Beispiel. Türkei ist einer der größten Zementproduzenten der Welt. Und die können entweder per Bahn, per Schiff schon sehr wohl die Distanzen überwinden. Und es würde schon dazu führen, dass es ein Risiko gibt, dass die Industrie in Europa die Chance nicht bekommt, ihre lokale Industrie zu transformieren. Mhm. Und deswegen ist das Thema CBAM für uns absolut relevant.
Dann sind wir auch schon fast am Ende unseres Gesprächs. Ich will aber die Gelegenheit nutzen und Sie nach Ihrem Vorsatz fürs neue Jahr fragen, wenn ich Sie jetzt einmal hier habe. Herr von Achten, wie sieht es da bei Ihnen aus?
Also der Vorsatz fürs neue Jahr ist, sag mal, mit Optimismus und Zielstrebigkeit unser Projekt in Brevik so umgesetzt zu bekommen, dass wir den Evo Zero Zement als erstes Unternehmen weltweit anbieten können in einer Menge, die bereits großindustriell produziert ist und dem Konsumenten und unseren Kunden erlaubt, ihre Baustoffe und ihre Gebäude weiter zu dekarbonisieren. Und dazu leisten wir weltweit Pionierarbeit. Toller Vorsatz für 24.
Das war jetzt die Antwort des Managers, Dominik von Achten. Jetzt hätte ich gerne noch die Antwort des Menschen, Dominik von Achten. Haben Sie irgendwelche persönlichen Nachhaltigkeitsziele, die Sie verfolgen möchten? Weniger fliegen, mehr Fahrrad fahren, gibt es da irgendwas?
Also ich bin ein begeisterter Bahnfahrer. Also insofern hoffe ich sehr, dass die Bahn wieder Tritt fasst im Hinblick auf ihre Pünktlichkeit. Denn Planbarkeit ist nicht nur für uns in der Industrie wichtig, sondern auch als Teil unserer Gesellschaft, wenn ich von Bürger von A nach B kommen will. Insofern hoffe ich sehr, dass die Bahn da wieder Tritt fasst und ich dann meine Bahnkilometer wieder nach oben schrauben kann.
Ja, damit haben wir auch wieder den Kreis zum Haushaltsdilemma der Bundesregierung geschlossen. Dort ist nämlich auch ein großer Teil der Investitionssummen für die Deutsche Bahn eingeplant. An der Stelle erstmal vielen Dank, Herr von Achten, für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können mir natürlich auch eine E-Mail schicken. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Samira Senerath und Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Am nächsten Freitag ist Sebastian Mattes wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihr Kevin Knitterscheid.
Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST.